Trainingslager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenschlag.
Ja, herzlich willkommen zur Sommerausgabe meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Es ist die 80. Episode und ich habe ein spezielles Sommerthema heute für dich mitgebracht. Im Interview ist nämlich heute Christian Taucher, ein sehr erfolgreicher österreichischer Stand-up-Battler mit dem Lebensmittelpunkt in Graz. Christian ist bereits 16-facher österreichischer Staatsmeister in verschiedenen Disziplinen beim Stand-up-Battlen. Er wird dir heute auch noch einige Tipps geben, wie du deine eigene Stand-up-Battle-Karriere noch in diesem Sommer starten kannst. Das sind wichtige Tipps, denn wie bei jedem Sport gibt es auch hier schon von Anfang an Fehler zu vermeiden und die richtigen Dinge zu tun. Seine Tipps erstrecken sich vom Themenbogen her über die richtige Materialauswahl, wie man das Material richtig einstellt, wie man richtig beginnt, bis hin zur richtigen Paddeltechnik. Bevor wir aber zum Interview kommen, möchte ich dich einladen, auf meiner Website erichfrischenschlager.com vorbeizuschauen. Dort findest du alle Episoden meines Podcasts, das sind ja inzwischen 80, zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel deinen Körper, wie du am besten trainierst, wie du am besten deine Regeneration vorantreibst. Da gibt es auch Folgen zu deiner mentalen Stärke und viele spannende Interviews mit führenden Experten und Expertinnen. Außerdem findest du alle dazugehörigen Blogartikel und die Shownotes zu allen Podcasts-Episoden und natürlich auch die Life Academy. Die Life Academy ist eine Sammlung von Videokursen, die dich dabei unterstützen, dass du deine Ziele schneller erreichst. Also schau vorbei auf erichfrischenschlager.com. Und jetzt ist es Zeit für unser Interview mit dem 16-fachen österreichischen Stand-up-Paddle-Staatsmeister Christian Taucher und seinen Expertentipps für deine persönliche Stand-up-Paddle-Karriere im Sommer 2022. Bei mir sitzt jetzt Christian Taucher. Er ist Sportpädagoge an der HTL in Kaindorf. Für Bewegung und Sport natürlich auch, aber er ist natürlich auch Stand-Up-Paddle-Experte. Ja, herzlich willkommen Christian, ich freue mich, dass du da bist und dass wir unser Interview jetzt starten können.
Christian. Hallo Erich.
Christian, für die meisten von uns ist Stand-Up-Paddeln ja ein Freizeitvergnügen am See, verbunden mit Spaß und Sonne. Jetzt ist aber Stand-Up-Paddeln auch mehr, nämlich da gibt es ganz viele Wettkampfdisziplinen. Vielleicht kannst du uns ein wenig erklären, welche das es da gibt und worauf es bei diesen ankommt.
Ja, vielen Dank erst einmal, dass ich dabei sein darf und dass ich da sein darf. Die Staatsmeistertitel gibt es in mehreren Disziplinen in Österreich. Das heißt, die kürzeste Distanz ist 200 Meter Sprint, das heißt von A nach B geradeaus 200 Meter paddeln. Es wird in einem Heat-System gefahren, das heißt, da paddeln dann 10 bis 15 Paddler gleichzeitig und die besten 5 zum Beispiel kommen in die nächste Runde, bis es zu einem Finale kommt. Die zweite Disziplin oder zweitlängste Disziplin ist das Technical Race oder Beach Race, wie es auch genannt wird. Das ist die älteste Form des Stand-Up-Paddle-Rennens. Da kommt es so, dass die Starter gemeinsam meistens am Strand stehen oder am Ufer eines Sees oder eines Flusses, gemeinsam ins Wasser laufen, auf das Sub springen und dann einen technisch schweren Bojenkurs fahren. Und da ist wiederum ein Heat-System bis zu einem Finale und wer dann das Finale gewinnt am Ende oder wer als erster durch die Ziellinie läuft meistens am Ufer, der hat dann gewonnen. Und die letzte Disziplin, die in Österreich einen Staatsmeistertitel vergibt, ist das Langdistanzrennen. Das sind Rennen zwischen 10 und 20 Kilometer mit Massenstart. Das heißt, das kann man sich vorstellen ungefähr wie bei einem Marathonlauf oder bei einem, besser gesagt von der Länge her, einem Halbmarathonlauf von der zeitlichen Länge. und da starten alle gemeinsam, so 100 bis zu 1000 Starter, je nachdem was für Rennen, und man fährt zum Beispiel eine Runde um den See oder eine Strecke von A nach B und wieder zurück am Meer. Also da gibt es verschiedenste Formen.
Jetzt bin ich aber schon sehr neugierig, in welcher Disziplin du deine Medaillen geholt hast und wo deine Stärke liegt.
Ich habe bereits alle Disziplinen gewonnen in Österreich und mehrfach alle Disziplinen gewonnen. Also da gibt es dann noch ein paar Disziplinen, die keine Staatsmeisterschaftsehren haben, wie zum Beispiel Stand-Up-Paddle-Surfen oder Flussabfahrt und solche Sachen, die habe ich auch bereits gewinnen können.
2021 war die Staatsmeisterschaft ja in Graz an der Mur und die hast ja du mit deinem Verein auch ausgerichtet. Im Vorjahr waren wir ja noch mitten in der Corona-Zeit mit allen strengen Maßnahmen. Ja, wie schwierig war es denn für dich und dein Team, diesen Event in Graz umzusetzen? Und war es trotz dieser Auflagen dann doch dann eine erfolgreiche Veranstaltung für euch?
Ja, genau. Das ist natürlich eine schwierige Sache gewesen während der Corona-Zeit. Wir haben trotzdem in Österreich eigentlich sehr viele Events gehabt. Das war international, ist das sehr beachtet worden und es sind viele ausländische Starter auch nach Österreich gekommen, trotz dieser ganzen komplizierten Situation. In Graz waren dann die Staatsmeisterschaften im Zuge der River Days, also mitten in der Stadt, im Augarten. Das war wirklich eine großartige Veranstaltung mit Street Food Market rundherum und allem drum und dran. Und wir sind zum Beispiel das Technical Race am Samstagabend gefahren. Da war das Finale dann erst um 21 Uhr. Das war wirklich gigantisch und super coole Veranstaltung. Und das hat ein bisschen das Stand-Up-Paddeln den Leuten näher gebracht.
Wie viele Stand-Up-Paddler habt ihr dann motivieren können, bei der Veranstaltung mitzumachen und waren dann auch letztendlich am Start?
Wir haben da 60 Österreicher am Start gehabt, plus ungefähr 30 ausländische Starter, die außer Konkurrenz sozusagen an den Rennen mitgefahren sind und natürlich keinen österreichischen Titel gewinnen konnten. Das war wirklich eine gute Sache für diese Zeit.
Lass uns vielleicht noch ein wenig zurückgehen. Du warst ja Leistungssportler in einem Ballsport und bist dann zum Wassersportler geworden. Das ist ja eine relativ unübliche Entwicklung. Wie ist denn das eigentlich passiert? Kannst du uns das vielleicht ein wenig erklären?
Ja, ich bin ursprünglich Handballer, also ich war Handballer. Von meinem 7. Lebensjahr habe ich da im Verein gespielt und habe dann alle Stationen, die man so auf einer Karriere durchmachen kann, mitgemacht. Und mit, ich glaube, 32 war ich damals, habe ich dann meine Leistungssportkarriere als Handballer beendet. Und war aber die ganze Zeit unter sportärztlicher Betreuung und die haben natürlich festgestellt, dass ich ein massiv großes Sportherz mir antrainiert habe. Und wenn man dann plötzlich mit Sport aufhört, dann ist relativ hohe Gefahr, dass man so einen plötzlichen Herztod stirbt. Das wollte ich dann unbedingt natürlich vermeiden. Und das, damit man das vermeidet, haben mir die Ärzte gesagt, ich soll unbedingt ein Grundlagen-Ausdauertraining machen. Am besten eben langsam laufen oder Radfahren, alles im niedrigen Herzfrequenzbereich. Was gleichzeitig genau das ist, was ein Handballer überhaupt nicht mag. Da habe ich mir extrem schwer getan. Ich habe alles Mögliche versucht. Ich habe mit Triathleten, befreundeten Triathleten mittrainiert, Schwimmen, Radfahren, Laufen und so weiter. Aber es war irrsinnig Fahrt für mich, auch nur eine halbe Stunde geradeaus zu laufen. Und aufgrund dieser Situation bin ich dann eher zufällig beim Stand-Up-Paddeln gelandet, weil das irgendwie eine Bewegung war und ein Sport war, wo ich ohne Probleme mal eine Stunde gemütlich einen Sport machen habe können, ohne mich über zu belasten und auch ohne, dass ich eine hohe Herzfrequenz habe. Und mir ist dabei nicht fad geworden, weil immer was zu tun ist. Man sieht besonders schöne Gegenden und ja, so hat das Ganze begonnen bei mir.
Du hast also aus der Not heraus, dein Sportherz in den Griff zu bekommen, eine Tugend gemacht. Abgesehen von diesem medizinischen Grund, was sind denn deine wichtigsten Gründe, die dich faszinieren an diesem Stand-Up-Paddle-Sport, warum du ihn jetzt so intensiv ausübst?
Ja, für mich der Übergang war sehr spannend, weil ich habe durch dieses Grundlagen-Ausdauertraining zu Beginn im ersten Jahr, wo ich alles Mögliche versucht habe, habe ich extrem viel Muskelmasse abgebaut. Das heißt, ich habe ungefähr 10 Kilo Muskelmasse abgebaut, die ich mir über die Jahre davor schwerstens auftrainiert habe. Weil einfach durchs Laufen, Radfahren und so verliert man einfach Muskelmasse, wenn man sie nicht braucht. Das ist ganz normal. Durch Stand-Up-Paddeln, das war das Erste, was mir wirklich positiv aufgefallen ist, habe ich dann wieder einen Teil der Muskelmasse zurückgewonnen, weil es einfach ein Ganzkörpersport ist. Das heißt, es ist nicht nur was für die Beine, sondern auch sehr stark für den Rumpf und natürlich auch für die Arme. Das heißt, das war das Erste, was, wie gesagt, sehr positiv aufgefallen ist. Ein Ganzkörpersport mit noch dazu Stabilisation. Das heißt, ich habe Rückenschmerzen und ähnliche Sachen, die ich davor gehabt habe, waren wie verschwunden auf einmal. Also das ist die erste Sache. Und das Zweite ist, was ich dann bald einmal festgestellt habe, wie ich die ersten Rennen gefahren bin, ist, wenn man Stand-Up-Paddle trainiert, kann man alle Bereiche abdecken, die so Sport im Sport vorkommen. Das heißt, ich kann Grundlagenausdauer paddeln, auch wenn ich nicht laufen kann im Grundlagenausdauerbereich. Ich kann aber auch extrem harte Intervalle paddeln zum Beispiel. Das ist ähnlich, wie wenn ich eben im Laufen einen Sprint mache oder im Radfahren eine Bergsprints einbaue ins Training. Das heißt, ich habe die komplette Bandbreite vom Sport, die man sich vorstellen kann, und das alles in einem sehr einfachen Sport Stand-Up Paddeln.
Stand-Up Paddeln ist also ein sehr umfassendes Training, sowohl für die Muskulatur als auch für alle Arten der Ausdauer. Das leitet auch schon ein wenig über zum nächsten Thema. Ich wollte dir nämlich einige Infos entlocken, wie du so trainierst und wie du dich so fit hältst. Hast du da einige Geheimnisse, die du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern weitergeben kannst?
Ja, das ist eine sehr spannende Sache, weil beim Stand-Up-Paddeln, das war vor einigen Jahren noch nicht so professionalisiert und deswegen bin ich dann wahrscheinlich auch so konkurrenzfähig geworden, weil ich habe natürlich als Sportwissenschaftler mir da Gedanken drüber gemacht, wie kann ich mich da selbst besser machen und habe dadurch auch strukturierte Trainings und so weiter quasi neu erfunden, aus anderen Sportarten natürlich abgeschaut, versucht zu vergleichen, was ist schon da, was kann ich anpassen. Was als erstes auffällt, ist beim Stand-Up-Paddeln, dass es eine sehr kraftlastige Sportart ist. Es ist ein bisschen vergleichbar mit Langlaufen. Das heißt, Krafttraining schadet auf jeden Fall nicht und wird von mir auch gemacht. Machen mittlerweile aber auch Triathleten und andere Sportler. Das heißt, das ist so Standard, muss man sagen, in der Wettkampfvorbereitung. Dann kommt dazu, dass ich natürlich im High-Intensity-Bereich stark arbeite. Das heißt, es gibt recht viele Intervalle, vor allem jetzt in der Vorbereitung auf der Wettkampfsaison oder in der Wettkampfsaison, um die VO2 Max auch oben zu halten. Ja, und jetzt aktuell bin ich gerade so in einer Zwischensaison quasi, die ersten Rennen schon hinter mir und jetzt am Wochenende fahre ich nach Budapest. Jetzt geht es mehr darum, dass ich die Form erhalte. Das heißt, ich fahre längere Intervalle, zum Beispiel 5 Minuten, 7 Minuten mit relativ wenig Pause dazwischen.
Wenn du jetzt begleitendes Krafttraining machst, trainierst du da ausschließlich Oberkörper oder trainierst du da die Beine auch mit?
Es ist natürlich alles mit dabei. Die Beine spielen eine ganz große Rolle beim Stand-Up-Paddeln, weil ich natürlich die Kraft, die ich über die Arme und zuerst das Paddel, dann die Arme, den Rumpf auf das Board übertragen muss, da sind die Beine ganz entscheidend. Das ist eben, wie gesagt, vergleichbar mit Langlaufen bei uns. Jeder weiß, der schon mal auf den Langlaufskiern gestanden ist, normalerweise werden die Beine als erstes müde, dass ich dann nicht mehr ordentlich skaten oder klassischen ordentlichen Abdruck zusammenbringe. Ähnlich ist es beim Stand-Up-Paddeln. Das heißt, die Beine spielen da eine große Rolle und werden erstens einmal mittrainiert beim Paddeln und sind auch in der Vorbereitung mit Kniebeugen, mit allen möglichen Übungen natürlich stark belastet.
Das heißt, die Beine sollten unbedingt mittrainiert werden. Christian, welche Tipps würdest du unseren Hörerinnen und Hörern geben, wenn sie jetzt in diesem Sommer mit dem Stand-Up-Paddeln beginnen möchten? Wie sollte man dann am besten vorgehen?
Ja, am besten beginnen ist immer, wenn man sie an irgendeinem Profi hält, als zu Beginn, dass man wenigstens die absoluten Basics einmal gezeigt bekommt. Leider Gottes gibt es da noch nicht so viele da muss man dann wirklich zu den Vereinen gehen, weil in diesen Verleihstationen da oft einfach nur eben das Material hergegeben wird. Wenn man sich selbst fortbilden will und einfach die Basics sich anschauen will, gibt es einiges im Internet dazu, auf YouTube und so weiter. Es ist grundsätzlich nicht so schwer. Es geht eigentlich wirklich nur darum, dass man eben das Paddel richtig herum hält, dass man den Paddelschlag nicht zu weit zurück macht, weil man sonst das Wasser aufhebt und dass man das Paddel vor allem, und das sieht man sehr oft, wirklich ins Wasser hineinsteckt, bevor man anzieht.
Da gehen wir jetzt ein wenig tiefer in die Materie. Legen wir den Spot vielleicht ein wenig auf das Material. Die Kraftübertragung vom Stand-Up-Paddler ins Wasser passiert ja mit dem Paddel. Was muss man denn beachten, wenn man in einen Shop geht und einen Paddel kaufen möchte?
Beim Paddel ist grundsätzlich wichtig, dass das Material, also dass es schwimmt, das ist einmal ganz wichtig. Da gibt es aber einige, die zum Beispiel aus Aluminium sind und dann nicht schwimmen. Das heißt, das wäre einmal eine wichtige Grundvoraussetzung. Und dann ist es so, dass die Paddel, je besser sie sind oder je teurer sie auch sind, dann im Endeffekt, desto steifer sind sie normalerweise und leichter sind sie. Das heißt, ich schaue, dass ich einigermaßen gutes Paddel habe. Wenn ich das dann habe, dann stelle ich das zu Beginn ein bisschen länger ein, also so ungefähr 15 cm über meine Körpergröße. Und wenn ich dann besser paddel, dann bin ich etwas mehr in den Knien. Das heißt, ich bin ein bisschen tiefer vom Schwerpunkt und mache dann mein Paddel oder stelle mein Paddel dann kürzer ein. Und ja, das geht dann bis auf ungefähr Kopfhöhe oder sogar 1-2 cm Unterkopfhöhe im Profibereich.
Vom Material her hast du gesagt, Aluminiumpaddel, die gehen teilweise unter und schwimmen nicht. Ein Paddel soll ja möglichst steif sein und sich nicht verbiegen. Ich denke, Carbon ist da die erste Wahl für einen Stand-Up-Paddler, oder?
Genau, also das Material, Carbon ist wie in den meisten Sportarten natürlich Standard im Profibereich, ist in verschiedensten Kombinationen mit Glasfaser auch leistbar. Da kostet das Paddel dann nur mehr die Hälfte, wenn es dann 30%, 40%, 50% aus Glasfaser mit dabei ist. Das hat dann ein paar Gramm mehr. Das Paddel ist im Hobbybereich überhaupt nicht entscheidend. Wichtig ist nur, eben wie gesagt, dass der Schaft einigermaßen steif ist, weil sonst verwindet sich der Schaft beim Paddeln sehr stark und ja, ich komme dann halt nicht richtig vorwärts.
Du hast ja vorhin den Vergleich mit dem Langlaufen gebracht und ich denke, beim Thema Paddel ist es ähnlich. Beim Langlaufen denkt man am Anfang auch nicht, dass der Stock so eine immense Auswirkung auf den Sport hat, weil man das ja beim Skifahren so gewohnt ist, da sind die Stöcke auch nicht so wichtig. Aber ähnlich wie beim Stand-Up-Paddeln haben die natürlich eine enorme Auswirkung und das Paddel eben beim Stand-Up-Paddeln auch.
Ganz genau. Also beim Stand-Up-Paddeln gibt es ja nicht viel Material, das man berücksichtigen muss. Man hat ein Paddel, man hat ein Board und dann eine Finne und das war es eigentlich schon. Das Paddel ist natürlich das Um und Auf, muss man sagen. Das muss zu dem jeweiligen Paddler passen. Das heißt, es gibt verschiedene große Blattgrößen. Das heißt, wie groß dieses Paddel, was der Teil des Paddels, der im Wasser ist, dann ist. Und je kräftiger man ist und je größer man ist, desto größere Paddelblätter fährt man auch. Für kleinere Paddler oder Paddler, die nicht so stark sind, die fahren dann oft mit einer höheren oder paddeln eine höhere Frequenz und haben kleinere Paddelblätter. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man, wie beim Langlaufen auch, dass man da am wenigsten spart beim Paddeln, muss man ehrlich sagen. Ob das Board dann ein Kilo schwerer, ein Kilo leichter oder sonst irgendwas ist, ist gar nicht so entscheidend.
Ja, die Auswahl an Stand-Up-Paddleboards am Markt ist inzwischen ja immens groß. Am Anfang hat es ja eigentlich nur Stand-Up-Paddleboards von den bekannten Surffirmen gegeben, die eher im hochpreisigen Bereich liegen, die natürlich auch ihre Qualität haben. Aber inzwischen bietet ja fast jeder Discounter auch relativ günstig Stand-Up-Paddleboards an. Und jetzt ist die Frage für jeden, der hier Material kauft, muss ich die Zusatzhunderter für ein Stand-Up-Paddleboard von einer Surffirma ausgeben oder reicht vielleicht auch eines vom Discounter? Und vor allem, was muss ich eigentlich beachten bei einem Boardkauf?
Ja, da hat sich Gott sei Dank einiges getan. Das heißt, es gibt nur mehr im ganz Low-Level oder Preissegment ganz tief unten, so sagen wir mal bis 300, 400 Euro, gibt es auch wirklich schlechte Boards. In der Mittelklasse, so ab 500 Euro, sage ich mal, bekommt man eigentlich schon wirklich solides Material. Und es ist so wie bei den meisten Sportarten mittlerweile, der Unterschied dann zwischen einem, sage ich mal, 600 Euro teuren Board und einem 1000 Euro teuren Board, der ist nicht mehr so groß. Ja? Also ich kann wirklich an jeden dazu raten, kauft keine ganz billigen Boards, kauft ein Mittelklasse-Board und da werdet sicher zufrieden sein.
Es gibt ja auch verschiedenste Shapes bzw. Formen von Boards, eher rundlichere und eher spitzere Boards. Und auch von der Länge her unterscheiden sie sich. Wenn man Kilometer macht, also Flüsse befährt oder andere Distanzen überwindet, dann braucht man eher wahrscheinlich ein schmäleres und längeres, spitzeres Board. Wenn man jetzt aber bloß Spaß am See haben möchte und ein wenig herumplanschen will, dann wird auch ein rundlicheres reichen. Gibst du mir da recht?
Ganz genau, richtig erkannt. Also Jeder, der das schon mal ausprobiert hat, der kennt das, wenn die Boards sehr kurz sind, dann fahren sie sehr viele Kurven. Das heißt, man kann also einen schlechteren Geradeauslauf. Wenn sie vorne nicht spitz sind, dann schiebt man immer vor deine Welle vor sich her. Das heißt, das bremst extrem. Deswegen grundsätzlich gilt, Länge läuft. Je länger ein Board ist, desto besser, muss man sagen. Und die Breite sollte angepasst sein an die Skills, die man hat, also an das Können, das man hat. Je schmäler ein Board ist, desto schwieriger ist natürlich drauf zu stehen. Für die meisten Sportler ist es allerdings noch ein bisschen üben überhaupt kein Problem mehr, dass man ein schmäleres wählt.
Ich hatte vor kurzem ja die Möglichkeit, dein Wettkampfboard zu testen am See. Das ist natürlich ein richtiges Wettkampfgerät mit einem sehr stabilen Geradeauslauf, sehr schmal. Und ich nehme an, mit einem sehr hohen Carbonanteil, also auch nicht aufblasbar, sondern ein hartes Board. Schwierig zu transportieren, weil es ja über 4 Meter ist, aber mit einem tollen Laufeigenschaften. Kannst du uns vielleicht kurz die Unterschiede erklären? Was muss ein Hobbyboard gut können und was braucht nur ein Wettkampfboard zu können?
Ja, also Profi-Subs sozusagen. Sind einmal grundsätzlich aus irgendeinem harten Material, das heißt entweder aus Carbon im High-End-Bereich oder aus Mischungen Carbon, Glasfaser oder teilweise sogar aus Holz, aber das ist dann, gibt es selten, muss man auch sagen. Und das unterscheidet einmal vom Material. Dann sind die Boards, die Länge ist genormt, das heißt 14 Fuß, 4,28 Meter ist die Maximallänge, die ein Board im Wettkampf haben darf. Das sind auch alle 4,28 Meter lang, weil das natürlich ein Nachteil wäre, wenn sie kürzer wären. Und dann gibt es verschiedene Breiten und verschiedene Formen dieser Boards. Das unterscheidet natürlich je nachdem, auf was für ein Gewässer ich fahre, was für Bedingungen ich habe. Ich möchte ein schmales, möglichst schnelles Board mit einer spitzen Nase, sowas, was du ausprobiert hast, auf einem ruhigen See fahren, wenn ich die Skills habe dazu. Und wenn ich am Meer fahre oder in Wellen, dann kann ich auf dem Board nicht stehen und dann brauche ich eins, das ein bisschen mehr Rock hat. Das heißt, das ist vorne und hinten mehr aufgebogen, das ein bisschen mehr Volumen hat. Das heißt, das ist meistens breiter und hat eine breitere und dickere Nose, also Nase. Und das gleitet dann über die Wellen und da kann man dann trotzdem stabil paddeln.
Ja, die Unterschiede zwischen deinem Carbonboard und meinem Aufblasbaren sind schon gewaltig, obwohl meins auch von der Qualität eigentlich sehr gut ist. Ich bin Gott sei Dank nicht runtergefallen, aber es ist doch erheblich schwieriger, oben zu stehen und das Gleichgewicht zu halten. Kommen wir vielleicht ein wenig noch zur Paddeltechnik. Du hast ja vorher erwähnt, dass viele Anfänger die Technik genau verkehrt herum machen und die Verleiher eigentlich die Technik nicht richtig erklären. Wie sollten unsere Hörerinnen und Hörer jetzt den ersten Paddelschlag richtig ausführen?
Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, ist Stand-Up-Paddeln eine sehr einfache Sportart, muss man sagen. Im Detail natürlich nicht, aber grundsätzlich kann sich jeder mal schnell draufstellen und auch mit einem Profiboard fahren. Das ist nicht so selbstverständlich, wenn man sich denkt, wie es in anderen Sportarten ist. Da kann man oft mit Profimaterial nicht umgehen. Aber grundsätzlich ist die Einstiegshürde echt extrem niedrig. Und so ist es auch bei der Technik. Das heißt, wenn ich mich vorwärts bewege, mache ich schon was richtig. Ja, also da ist schon mal nicht ganz falsch. Im Detail ist es dann so, dass die Technik so aussieht, dass der tiefste Punkt des Schwerpunkts, also der tiefste Punkt des Körpers, wo ich in den Knien bin, ist, wenn ich vorne das Paddel einsteche. Das heißt, wenn ich ganz vorne und möglichst weit vorne das Paddel in das Wasser hineinsteche. Und dann ziehe ich an und ich ziehe mich sozusagen mit dem Board am Paddel nach vorne und in die aufrechte Position. Das heißt, das wird oft genau andersherum gemacht von Anfängern. Das heißt, die stechen dann vorne nicht richtig ein, stehen ganz aufrecht und lehnen sich dann oder fallen auf das Paddel drauf. Das heißt, dann bekomme ich es aber im hinteren Bereich, wenn ich es wieder rausziehen will, bekomme ich dann das Paddel nicht mehr raus, weil dort bin ich dann ganz klein. Das heißt, der Tipp ist der: geht's in die Knie, stecht's dann ein und richtet euch auf mit Hilfe des Paddels und schiebt dabei das Board nach vorne.
Das heißt, jeder Paddelschlag ist eigentlich eine kleine Kniebeuge. Ich beginne unten und gehe dann mit dem Paddelzug hoch. Sehr cool. Komme ich bei einer Ausfahrt auf eine relativ hohe Anzahl von Kniebeugen. Und wenn man das jetzt richtig macht, wie weit zieht man dann das Paddel eigentlich zurück?
Das Paddel zieht man circa bis auf die Beinhöhe, also wo ich stehe, auf die Fußhöhe zurück, weil wenn ich es weiter zurückziehe als zu den Beinen, dann habe ich einen schlechten Winkel im Wasser. Das heißt, das Paddelblatt zeigt dann nicht mehr im rechten Winkel zu meiner Vortriebsrichtung, das heißt nach vorne oder hinten, sondern ich hebe sozusagen das Wasser auf und habe dann nur mehr ganz wenig Vortrieb. Das ist eigentlich das Entscheidende, dass ich dort dann schon mit dem Paddelschlag fertig bin. Nichtsdestotrotz sollte der Paddelschlag möglichst lange sein. Und so, das bekomme ich nur hin, wenn ich möglichst weit vorne das Paddel schon in das Wasser hineinsteche und dann wieder eben bei den Beinen heraushole.
Ja, wenn man Anfängern zusieht, dann stimmt das wirklich, die stehen komplett aufrecht und arbeiten eigentlich nur mit den Armen. Aber das Gegenteil ist richtig, die Arme sollten ja eigentlich steif sein und der Vortrieb oder der Paddelschlag soll ja aus dem Rumpf herauskommen.
Ganz genau, Erich. Also du bist eh da schon Profi und hast das schon ausprobiert, wenn wir jetzt einmal paddeln. Also die Sache ist die, dass die Arme bzw. der Bizeps, Trizeps und so weiter, also die Armmuskulatur ist eigentlich das schwächste Glied in der ganzen Geschichte. Der Rumpf ist viel leistungsfähiger, deswegen paddeln wir Paddler vor allem im Wettkampf oder wenn man auch Touren macht, sehr stark aus der Körpermitte und möglichst wenig aus den Armen.
Ja, für alle, die jetzt interessiert sind, die richtige Paddeltechnik zu lernen und sich die Tipps von Christian persönlich abzuholen, die Pädagogische Hochschule Steiermark bietet im September eine Fortbildung an mit ihm auf der Mur. Allerdings ist das eine Fortbildung für Pädagoginnen an Schulen und wir haben auch schon sehr viele Anmeldungen dafür. Aber noch eine Frage, Christian. Gibt es denn außer dem Basisschlag am Stand-Up-Paddleboard vielleicht noch andere wichtige Paddeltechniken, die wir hier besprechen müssten und die vielleicht auch hier über das Format Podcast rüberkommen, ohne dass man hier eine Videoanleitung dazu sieht?
Ja, also grundsätzlich ist es so, wie gesagt, beim Paddeln kommt man mit dem einen Schlag ganz gut grundsätzlich aus. In der Wettkampfform, beziehungsweise auch für Fortgeschrittene dann bei Touren, kann man das Paddel verkürzen, indem man nicht oben auf den Griff greift, sondern mit der oberen Hand an den Schaft. Dadurch habe ich eine noch tiefere Position am Brett. Das heißt, mein Schwerpunkt ist noch weiter unten. Ich muss mehr in die Knie gehen, habe natürlich mehr Kraft dadurch, ist natürlich aber auch deutlich anstrengender. Dieser Schlag wird dann Tomahawk oder auch Chokestroke genannt, weil ich das Paddel würge, Chokestroke. Ja. Der gibt mir die Chance, dass ich zum Beispiel gegen den Wind einen kleineren Querschnitt habe, das heißt tiefer stehe am Board und weniger Luftwiderstand habe, beziehungsweise am Start und auch bei Zwischensprints gibt es mir die Möglichkeit, eine höhere Frequenz zu paddeln und mehr Kraft aufzubringen. Immer auf Kosten dessen, dass ich dann mehr ermüde natürlich.
Ja, Stichwort Wind. Das Stand-Up-Paddeln ist ja ein relativ sicherer Sport, aber gibt es denn auch hier Gefahren oder Umstände, die man unbedingt berücksichtigen muss und was muss ich sicherheitstechnisch einfach unbedingt richtig machen beim Suppen?
Stand-Up-Paddeln ist ein wirklich ungefährlicher Sport an sich, also man kann sich kaum verletzen, gibt auch kaum Verletzungen, muss man sagen, also auch wenn man sehr viel trainiert, so wie ich zum Beispiel oder andere Stand-Up-Paddler, gibt es kaum Verletzungen oder Überlastungen. Problematisch wird es, wenn die Wetterbedingungen nicht funktionieren bzw. das Gewässer unterschätzt wird. Das heißt, am Meer oder auf größeren Seen ist es so, dass der Wind eine Riesenrolle spielt. Das heißt, der Wind ist da wirklich nicht zu unterschätzen. Vor allem, wenn er zum Beispiel ablandig ist, das heißt vom Ufer weggeht, habe ich größte Probleme, dass ich wieder zurückkomme, wenn ich nicht Profi bin. Und selbst dann muss man sich das gut überlegen. Und deswegen der Tipp, wenn ich am Meer oder am See bin und es gibt Wind, immer gegen die Windrichtung starten. Weil zurückkommen tue ich dann auf jeden Fall. Und wenn ich merke, dass ich Probleme habe, dann auf jeden Fall hinknien und im Knien paddeln oder hinsetzen und im Sitzen paddeln oder wenn es ganz wild wird, dann sogar hinlegen und mit den Armen paddeln. Also möglichst den Luftwiderstand verringern. Das zweite ist, am Meer und am See unbedingt eine Leash verwenden, das heißt eine Leine zwischen die meinen Fuß oder mein Knie, je nachdem, mit dem Board verbindet. Das ist nämlich die Lebensversicherung sozusagen, dass wenn ich reinfalle, das Board nicht wie eine Luftmatratze, wie wir es alle kennen, aus dem Urlaub, davonfliegt und nie mehr einzuholen ist am Meer oder am großen See. Und im besten Fall schaffe ich es dann schwimmend zurück zum Ufer. Da gibt es immer wieder wirklich Unfälle international, wo halt dann Leute einfach ertrinken, weil sie das Board verloren haben unterwegs. In Österreich spielt das Flusswandern bzw. das Paddeln am Fluss noch eine große Rolle. Da gibt es auch Gefahren und die sind ein bisschen konträr zu dem am Meer, weil ich da zum Beispiel am Fluss, sobald es Fließgeschwindigkeit gibt, eine Leash, also diese Leine, von der ich gerade gesprochen habe, eine Falle sein kann, eine tödliche Falle sein kann. Weil wenn ich da hineinfalle und an einem Baum zum Beispiel oder einem Stein hängen bleibe mit dieser Leine, dann zieht es mich unter Wasser und dann gibt es wirklich Unfälle damit, dass die Leute dann nicht mehr auftauchen. Das heißt, die Grundregel gilt, am Meer, am See eine Leash verwenden, also eine Leine verwenden zu verbinden, am Fluss die Leine bitte weglassen, weil normalerweise die Flüsse auch nicht so breit sind, dass man nicht einmal ans Ufer kommt. Und ganz wichtig auch am Fluss, wenn man die Fließgeschwindigkeit schwer einschätzen kann, immer gegen die Strömung starten, ähnlich wie beim Wind.
Ja, die Sicherheit ist wie bei jedem Sport, auch beim SUPen, das oberste Gebot, damit der Spaßfaktor hoch bleibt und vor allem keine Verletzungen passieren. Christian, du hast jetzt auch unter Beweis gestellt, dass die internationale Community der Stand-Up-Paddleboarder sehr gut funktioniert. Und du hast nämlich einen 16-jährigen Kollegen aus der Ukraine nach Österreich geholt, mit dem du jetzt sogar zusammen trainierst. Das war erst vor ganz kurzer Zeit. Das ist nämlich zusammengefallen mit unserem ersten Interviewtermin, den wir dann verschieben mussten. Aber mir hat die Geschichte unheimlich imponiert und auch ich habe sie auch sehr berührend gefunden. Vielleicht magst du sie auch unseren Hörerinnen und Hörern kurz erzählen.
Die Situation war, dass der ukrainische Stand-Up-Paddle-Verbandspräsident mich kontaktiert hat, mich gefragt hat, ob ich irgendwo in Europa jemanden kenne, der einen jungen Nationalteam-Paddler aufnehmen würde und dem helfen würde zu trainieren, weil der sitzt seit 3 Monaten im Luftschutzbunker in der Nähe von Odessa und ihm ist nicht erlaubt, draußen irgendeinen Sport zu machen. Und ja, ich habe das dann mit meiner Frau besprochen und wir haben das dann wirklich recht kurzfristig oder sehr kurzfristig entschieden, dass wir ihm zumindest anbieten, dass wir ihn aufnehmen können, dass er bei uns wohnen kann. Und das ist wirklich extrem schnell dann gegangen. Also das war vor dem Wochenende, war dieses Gespräch. Dann haben wir schon den Termin ausgemacht und am Dienstag bin ich dann nach Ungarn gefahren, an die ukrainische Grenze und habe den 16-jährigen Damodara dann dort abgeholt. Das war deswegen notwendig, weil ich dort unterschreiben habe müssen, dass ich ihn natürlich in ein sicheres Land bringe und dort auch anmelde, weil der wäre ja sonst gar nicht rauskommen aus der Ukraine. Ja, und jetzt ist er bei uns, super Bursche, sehr, sehr guter Paddler natürlich auch. Er hat gerade sein Schuljahr beendet online in der Ukraine und trainiert mit mir jeden Tag, fährt mit mir mit auf Events, so wie jetzt am kommenden Woche eben nach Budapest, da fahren wir zusammen hin, nehmen dann dort teil. Und der gehört zu den besten 16-jährigen Stand-Up-Paddlern auf der Welt und ist ein total angenehmer und feiner Kollege.
Ja. Ja, diese Geschichte braucht, glaube ich, keinen Kommentar. Die spricht für sich selbst. Ist einfach unglaublich, was du da gemacht hast, Christian. Eine abschließende Frage noch. Jede Sportart, wie auch das SUPen, das schlägt natürlich von der körperlichen Stärke. Hast du aber auch spezielle mentale Techniken, die du trainierst, damit du im Wettkampf so performen kannst? Oder liegt dir das einfach und du brauchst dir darüber gar keine Gedanken zu machen?
Ja, da bin ich ja durch das Handballspiel durch eine recht harte Schule gegangen, muss man sagen. Ja, also jeder, der Handball kennt, weiß, dass da mental extrem viel läuft, auch innerhalb von einem Spiel. Es ist ein sehr aggressiver Sport und man hat ständige Zweikämpfe, auch im Training. Das heißt, man verliert und gewinnt jeden Training mehrmals, ja, hat verschiedenste Situationen, die man lösen muss. Das hat mir extrem geholfen, wie ich ins Stand-Up-Paddeln eingestiegen bin. Es gibt sehr viele Leute, die zum Beispiel aus dem Triathlon kommen oder aus dem Langlauf oder ähnlichen Sportarten, die dort Quereinsteiger sind im Stand-Up-Paddeln, die aber einfach diese massive Wettkampferfahrung gar nicht haben, wie ich sie habe. Und diese Zweikämpfe oder Fahren in Gruppen zum Beispiel, was oft vorkommt beim Stand-Up-Paddeln, das ist für mich mental überhaupt kein Problem. Ja, also ich sehe das total locker. Und ich lasse mich da auch nicht, es gibt dann oft Diskussionen am Wasser oder keine Ahnung, da wird schon mal ein bisschen rauerer Umgangston geführt. Das ist aber alles total harmlos gegen das, was ich schon erlebt habe. Ja, und ich bin wahrscheinlich einfach grundsätzlich immer schon ein bisschen ein Wettkampfsportler gewesen. Das heißt, im Zweifelsfall weiß ich, dass ich einfach im Wettkampf um ein paar Prozent besser bin als im Training. Und deswegen habe ich bis jetzt noch kein Bedürfnis gehabt, dass ich extra arbeite in irgendwelchen mentalen Bereichen.
Ja, lieber Christian, bist du der Meinung, ich habe eh schon alle wichtigen Fragen gestellt über das Thema Stand-Up-Paddleboarden? Oder hast du noch eine Botschaft oder eine Message oder eine Info, die du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben möchtest? Wenn ja, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dazu.
Ja, ich möchte euch alle einladen, dass ihr Stand-Up-Paddeln geht. Probiert es wirklich aus. Es ist wirklich ein schöner, lebensbegleitender Sport. Es hält euch fit. Es hält euch gesund und das kann man nicht von vielen Sportarten sagen im höheren Alter, sagen wir mal so. Ja. Das heißt, wie gesagt, es hat einfach das Potenzial, dass es der Volkssport wird, der Ganzjahresvolkssport wird, auch in Österreich. International ist es ja eh schon so, aber auch in Österreich hat es immer riesiges Potenzial. Und ihr werdet euch erstens einmal körperlich besser fühlen, wenn ihr regelmäßig Stand-Up paddelt. Werdet fitter sein, gesünder sein und noch dazu seid ihr dort, wo ihr paddelt, normalerweise wirklich in einer Situation, in einer naturnahen Situation, wo ihr keine Rücksicht auf Autos nehmen müsst oder auf sonstige Verkehrsteilnehmer, wo ihr einfach sozusagen die Seele baumeln lassen könnt und auch den Stress, den ihr untertags habt durch Arbeit und Ähnliches, einfach abbaut. Also es hat so viele Benefits, geht paddeln, kauft euch ein Board oder leiht euch eins aus oder geht zu einem Verein. Ihr könnt so gern zu mir kommen nach Graz. Ich gehe gern mit euch eine Runde paddeln und zeige euch das Gewässer in Graz.
Ja, danke für das tolle Angebot. Das werden wir natürlich verlinken in den Shownotes. Was ich vielleicht noch ergänzen möchte, was mir auch so gut gefällt am Stand-Up-Paddleboarden, man kann es unheimlich gut mit Reisen verbinden. Vor allem, wenn es aufblasbar ist, weil man legt es in den Kofferraum und wenn man dann ans Meer, an einem See, an einem Stausee oder zu einem Fluss vielleicht auch kommt, man bekommt eine total andere Perspektive von einer neuen Landschaft und es ist wundervoll, sie auf diese Weise zu erkunden. Lieber Christian, vielen Dank für das tolle Interview. Ich glaube, wir haben hier ganz viele Tipps mitnehmen können für unsere nächste Stand-Up-Paddle-Experience. Ich freue mich schon auf unsere gemeinsame Fortbildung im Herbst und es wird sicher noch die eine oder andere folgen. Alles Gute für den Sommer.
Danke vielmals, Erich. Also war mir ein Freudenfest, ja. Und ich freue mich auch schon drauf, wenn du mit mir jetzt im Sommer vielleicht einmal paddeln gehst und sonst sehen wir uns spätestens im Herbst bei der Fortbildung.
Alles klar, vielen Dank.
erichfrischenschlager.com Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.